ARD.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief.
Wir fangen mit den einfachen Fragen an. Wie ist Ihr Name?
Christian Hein.
Ihr Geburtstag?
3. März 1982.
Wo sind Sie geboren?
Geboren in Eisenhüttenstadt, aber aufgewachsen in Guben, früher Wilhelm-Pieck-Stadt-Guben.
Was ist Ihre Profession?
Historiker.
Und was treibt Sie an, Herr Hein?
Mich treibt das Bewusstsein an, dass wir also nicht im Hier und Jetzt ganz allein unterwegs sind, sondern dass wir also mit vergangenen Generationen und zukünftigen doch in Verbindung stehen, in Anführungsstrichen, dass wir Verantwortung haben für das, was wir tun. Unser Handeln wird Auswirkungen für die Zukunft haben.
Wo fühlen Sie sich zu Hause?
Bei meiner Familie.
Und welche Musik hat Sie jüngst gehört?
Das waren zwei Titel. Das eine ist Abba, Slipping Through My Fingers. Und das zweite, eine unbekannte Künstlerin oder noch unbekannte Magda mit dem Titel Brich mich.
So unbekannt ist sie gar nicht. Ah. Wir werden noch mehr hören.
Ah.
Welches Buch hat Sie zuletzt bewegt?
Sie merken, ich kann mich immer nicht entscheiden. Das sind zwei. Das eine, Juli C., die ich sehr gerne lese, Neujahr. Mhm. Und Eugen Roth in Zeiten des abnehmenden Lichts.
Mhm. Das sind zwei Bücher, die von der Erzählweise her sehr weit auseinander liegen. Mhm. Wie beginnt Ihr Tag?
Mein Tag beginnt im Schummerlicht in der Küche. Ganz allein. Ich bin da auch ein treuer Hörer von MDR aktuell, um mich auch auf den laufenden Stand zu bringen. Ich habe einen Kaffee, ein kleines Frühstück und die Tageslosung der Herrnhuter.
Herr Hein, Sie haben eben gesagt, Ihr Tag beginnt mit der Herrnhuter Tageslosung für junge Menschen. Die Herrnhuter, die hatten ja so ihre Hochzeit im 18. Jahrhundert durch Graf von Zinzendorf in der Oberlausitz und so weiter. Und Ihr Schwerpunkt, Ihr Forschungsschwerpunkt liegt ja auch im 18. Jahrhundert. Genau. Alltagskultur und Geschlechtergeschichte lese ich da und Geschichte der Armenfürsorge. Was von beiden war zuerst da in Ihrem Leben?
Das ist eine gute Frage. Ich habe mich immer schon für das 18. und 19. Jahrhundert interessiert und sozusagen die Herrnhuter Losung war nichts, was ich als Quelle und historisch zuerst rezipiert habe und dann bin ich zum Glauben gekommen, sondern Tatsache, ich kannte erst die Losung und habe dann auch die Geschichte mit Zinzendorf und wenn man auch dort vor Ort ist, die Brüdergemeine, das dann auch noch entdeckt und freue mich auch, und das ist wichtig, die Losung für junge Menschen, weil es eben auch eine zeitgemäße Form ist, in der Bibel zu lesen, sich mit Texten zu beschäftigen und Glauben zu leben.
Ja, ist ein lebendiges Buch, das immer mal wieder übersetzt werden kann und darf vielleicht.
Genau.
Jetzt stellt man sich einen Archivar schon so vor, als einen Menschen, mit der kostbare Schriften archiviert, wie er so den weißen Handschuh überstreift und so einen ganz erhabenen, besonderen, auratischen Moment jeden Tag feiert. Das ist natürlich ein schöner Stereotyp. Können Sie damit nochmal aufräumen?
Sehr gern. Es ist Tatsache eine Schublade, vielleicht auch sogar eine Schublade Archive als düstere Orte und sehr verstaubt und auch langweilig. Ich glaube, dass das in manchen Köpfen so mitschwingt. Und was Sie gerade, Frau Hämmerling, jetzt beschrieben haben, es ist natürlich auch so, dass sich das Berufsbild ändert. Also mein Tag sieht auch so aus, dass ich ganz selten überhaupt mit einem Original zu tun habe.
Mhm.
Und weil einfach ich natürlich auch viele Verwaltungsaufgaben habe, aber wir auch mit Digitalisaten arbeiten und der Schutz der Handschrift auch eine höhere Priorität hat und wir uns sehr genau überlegen, wann wir Dinge auch bewegen und aus den Magazinen holen. Und die Handschuhe, also um einmal damit aufzuräumen, zumindest bei uns im Bereich der Handschriften. Das mag für andere Objekte und die Kolleginnen und Kollegen in den Museen sehen das auch anders und praktizieren das anders sein. Wir verzichten ganz bewusst auf die Handschuhe. Wir arbeiten mit Spatel. Das heißt mit kleinen Werkzeugen, die es uns erlauben, dann auch Seiten sehr präzise umzublättern. Denn wenn Sie an den Handschuh denken und der Winter oder der Herbst steht ja bevor, was ist das Phänomen? Sie haben ja gar kein Gefühl in der Fingerspitze. Und wenn Sie sich dann vorstellen, Sie haben ganz zarte Papiere, die Sie umblättern wollen, da haben Sie gar kein Gefühl. Deswegen, wir lassen die Handschuhe weg und zuweilen führt es zu Irritationen bei Besuchern und Besuchern, die ins Haus kommen, die dann auch teilweise aufgebracht sind und sich wundern, warum wir das nicht tun. Wir erklären das dann sehr geduldig. Und Tatsache, also mit dem Spatel, mit sauberen Händen gehen Sie am besten mit der Handschrift um. Und weil Sie sagen, wie ist es mit dem Gefühl der Erhabenheit? Es ist so, dass es immer noch eine Faszination ist. Aber natürlich, Sie sind ganz nah dran. Und ich sage immer auch mit meiner Karte, unsere Sicherheitskarte, sie öffnet alle Türen. Also Sie kommen als nicht alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber sie kommen natürlich an diese Schätze ran. Und Das Spannende ist aber, sie wäre natürlich vertraut mit diesen Objekten, aber es bleibt diese große Faszination. Es sind Objekte, die uns mit der Vergangenheit ganz materiell verbinden. Also die Vorstellung, das sind Briefe, die hat Goethe geschickt bekommen. Er hat darin gelesen und sie selber lesen die Briefe, die Goethe gelesen hat. Es ist immer wieder eine Faszination, die bei aller Professionalität manchmal mitschwingt. Wir haben ja auch große Editionsprojekte, da müssen sie natürlich auch einen objektiven Abstand wahren. Also wir sind da keine Goethe-Fans. Ja. Also so würde ich das einfach mal einordnen.
Genau. Ich versuche mich jetzt, Herr Heiner, an einer Frage, die könnte wirklich ausufern. Und dennoch müssen wir das, glaube ich, einmal versuchen zu beschreiben, was eigentlich heute ein Archiv ist. Denn ich stelle mir dabei zwei Dinge vor. A, es kommen immer weitere Materialien dazu. Sie bekommen immer mehr Nachlässe dazu. Und B, Sie sind derjenige, der das Ganze jetzt auch digitalisiert und in Formen bringt, die man weiter verstreuen kann, die vielleicht auch sogar länger halten als die originalen Objekte. Man weiß es natürlich nicht. Was ist denn eigentlich heutzutage dann ein Archiv? Also ich meine, auf welchen Feldern sind Sie da unterwegs?
Vielleicht kann man das Archiv auch beschreiben als eine Gedächtnisinstitution. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Begriff. Wir haben, um das auch einmal vielleicht klar zu machen, es gibt ganz klar da auch gesetzliche Vorgaben. Es gibt das Thüringische Archivgesetz, das ganz klar regelt, wofür sind wir zuständig. Wir haben ein Sammlungs- und Erwerbungsprofil, ein Schwerpunkt, der im 18. und 19. Jahrhundert liegt, mit unseren Kernbeständen, den ersten, der Goethe-Nachlass, dann der Schiller-Nachlass, dann das 19. Jahrhundert auch mit dem Nachlass von Liszt und Nietzsche, der jetzt auch Weltdokumentenerbe ist. Das ist sozusagen das Kerngeschäft, das Handwerk des Archivs. Bestände kommen auch hinzu, wenngleich das bei uns sich so verhält, dass es doch viel weniger Bestände sind. Also wir haben eine Archivlandschaft, um das vielleicht auch mal ganz kurz aufzubereiten, das Goethe- und Schiller-Archiv als das traditionsreichste Literaturarchiv und im Zuge aber ganz stark der deutsch-deutschen Teilung hat sich Marbach als deutsche Literaturarchiv viel stärker auch als Archiv etabliert für die Gegenwartsautoren. Das 20. Jahrhundert, das 21. Deswegen die Zugänge an Beständen sind überschaubar, aber da kommen wir auch schon wieder zu dem Punkt, was ist unsere Aufgabe, wenn wir an Literaten des 20. Jahrhunderts und auch der Gegenwart aus dem thüringischen, aus dem mitteldeutschen Raum denken, wo haben Sie eigentlich mit Ihren Vorlässen Ihre archivische Heimat? Und da müssen wir Antworten drauf finden, weil alle Archive, ob nun Marbach oder auch das Deutsche Literaturarchiv in Berlin, wir haben nur begrenzte Ressourcen. Und da muss man sehr genau überlegen, wer ist wofür zuständig. Und vor allen Dingen auch, und da haben wir wieder diesen Punkt Gedächtnisinstitution, wir müssen Entscheidungen treffen, was wir aufheben und archivieren und Grundlagen schaffen für spätere historische Forschung, um Geschichte zu rekonstruieren. Und ich sag's mal, es ist immer auch natürlich eine Art von Bewertung aus der...
Ich wollte gerade sagen, also eine Gedächtnisinstitution ist ja dann auch, soll ja auch so eine Art Vertrauensträger sein. Das ist ja sicherlich auch gar nicht so einfach zu entscheiden, was bewahren wir auf und läuft zwangsläufig auf politische Entscheidungen hinaus oder sind das Dinge, die passieren, wo Sie im Nachhinein merken, haha.
Also wir sind ja sozusagen als Literaturarchiv, haben wir keine oder wenig Verwaltungsakten. Wir haben einen interessanten Bestand, da kommen wir, glaube ich, auch noch drauf zu sprechen. Also es sind in erster Linie, ist es so, dass es ganz klar fachliche Entscheidungen sind. Also wir haben keine Vorgaben, sondern wir haben unseren Sammlungsschwerpunkt, den haben wir abgestimmt, den präzisieren wir jetzt auch nochmal im Zuge meines Dienstantritts. Wir haben eher eine räumliche Beschränkung. Also das Archiv thront oberhalb der Stadt, ein schöner neoklassizistischer Bau. Die Magazinräume sind 2012 grundlegend neu aufgebaut worden, in den Ilmhang hinein, wunderbare Bedingungen. Aber ich bin dort beschränkt von Kapazitäten, sodass diese Entscheidung einerseits bei den Archivarinnen und Archivaren liegt, nach den Grundsätzen, wo sind unsere Sammlungsschwerpunkte. Das sind schwierige Entscheidungen. Die treffen wir aber auch so. Ich hatte neulich erst ein Telefonat wieder mit dem Kollegen vom Stadtarchiv, Jens Riederer. Da stimmt man sich auch ab, wer ist zuständig. Ist es eher sozusagen Geschichte, die die Stadt Weimar betrifft? Dann geht es eher ins Stadtarchiv. Also wir versuchen natürlich auch Lösungen zu finden, bevor kassiert wird. Also dieser Begriff kassieren. Also
was heißt der?
Sie haben einen Vorlass oder einen Nachlass und er wird dann erschlossen, also systematisch in seinen Bestandteilen durchdrungen und zergliedert. Kassieren ist dann der Vorgang und er findet im Verwaltungsbereich viel stärker. Statt, dass sie ähnliche Vorgänge, die immer wieder auftauchen, dann rausnehmen und vernichten, weil sie davon ausgehen, dass spätere Forscherinnen und Forscher anhand dieser ähnlichen und immer gleich lautenden Vorgänge keine neuen Erkenntnisse sozusagen generieren werden. Ja, es ist ein schmerzlicher Vorgang, aber Sie müssen den treffen. Stellen Sie sich vor, wir würden das nicht tun. Wir würden aus allen Nähten platzen und wir haben auch Zuwendungsgeber, Bund, Land und Stadt. Und wenn ich da alle 10 Jahre einen Antrag stelle auf Erweiterungsbauten, und Bibliotheken haben das viel stärker, das Problem.
Natürlich.
Wir im Archiv und auch gerade jetzt, wenn wir überlegen, was sind eigentlich die Zugänge, abgesehen von den wenigen und sehr konzentrierten neuen Beständen, die Goethe-Autographe, die Schiller-Autographe, Liszt und Nietzsche, die können wir gut integrieren, das sind überschaubare Mengen. Aber wenn Sie große Bestände übernehmen wollen, dann müssen Sie da zum Schluss also eine Summe bezahlen. Und da muss ich sehr gut argumentieren können, warum dieser Bestand dann auch erhaltenswert ist.
Ja. Ich erinnere mich gerade an einen Besuch in einem Buchdorf in Mühlbeck, so heißt es, wo es viele Archive gibt für Bücher beziehungsweise Antiquariate, nicht Archive. Mhm. Und die Leute dort nehmen einfach Bücher an, kistenweise. Und mittlerweile ist es so viel geworden, dass eigentlich der Bestand schon wieder verschwindet, weil es zu viel geworden ist, ja. Weil es ganz schwierig ist, dann da durchzufinden. Also kann ich das sehr gut verstehen, wenn Sie sagen, wir müssen Entscheidungen treffen. Jetzt haben Sie unter anderem auch Akten der Nationalen Forschungs- und Gedenkstätten der klassischen deutschen Literatur in Weimar, kurz NFG, vorliegen. Und Sie versprechen sich daraus, habe ich gesehen auf der Seite, Erkenntnisse zur Geschichte des geteilten Deutschlands, zu Handlungsspielräumen im 20. Jahrhundert. Was sind das für Akten und an was für einem politischen Puls arbeiten Sie dort?
Ja. Das ist tatsächlich ein sehr spannender Aktenbestand und es ist auch der größte Aktenbestand. Man glaubt es gar nicht, Goethe- und Schiller-Archiv steht bei uns drüber, dass wir diesen Bestand haben. Einmal vielleicht in der Dimension. Goethe hat ungefähr 500 Archivkästen, sein Nachlass füllt diese. Und hier reden wir von dem vierfachen Umfang, also 2000 Archivkästen, füllt einen ganzen Magazinraum. Das sind Akten. Wenn wir an die Nationalen Forschung und Gedenkstätten in den 50er Jahren gegründet denken, ist das, wenn man so will, die Vorgängerinstitution der Klassikstiftung Weimar. Sie haben das Archiv, Sie haben die Bibliothek heute unter dem Namen Herzogin-Anna-Malia-Bibliothek, Sie haben das Goethe-Nationalmuseum und die anderen Museen, die dort in dieser Organisation zusammengefasst waren. Wir haben auch die Jahre davor gut dokumentiert. Das heißt, wir haben ein gesamtes Institutsarchiv. Das ist nur von der Zuständigkeit, liegt es bei uns. Eigentlich wäre das Staatsarchiv zuständig, für die Kolleginnen und Kollegen einmal eingeordnet. Das Weimarer Erbe war ja mit der deutsch-deutschen Teilung nicht gegenstandslos, sondern man musste sich ja in dieser Zeit darüber verständigen, wie gehen wir damit um. Und nun ist es so, dass ja häufig politische Entwicklungen sich nicht danach ausrichten, was wir gerade für Aufgaben haben. Und ich will es mal an einem Beispiel konkret machen. Die Schiller-Nationalausgabe, wir haben in diesem Jahr deren Abschluss gefeiert, hat eine 85-jährige Geschichte. Mhm. 1940 die ersten Überlegungen noch im Zweiten Weltkrieg. Der Anfang war sehr stark durchdrungen von ja auch von der nationalsozialistischen Ideologie. Dann aber in der großen Zeit der deutsch-deutschen Teilung war das aus meiner Sicht, weil die Ausgabe auch zum Abschluss gekommen ist und das ist nichts Alltägliches, dass Editionen abgeschlossen werden. Mhm. Man muss sich fragen, also wie konnte es den Bearbeiterinnen und Bearbeitern in beiden deutschen Staaten gelingen, dieses Projekt über viele Jahrzehnte und die meiste Zeit war es eben in der Zeit der deutschen Teilung, zu einem Erfolg werden. Und da geht es dann darum, wenn auch der Herausgeber Professor Oellers berichtet, ja, also seine Aufenthalte, wie kam er überhaupt nach Weimar, bestimmte Vorgänge, die wir auch nochmal gut recherchieren müssen, dass ihm da sogar ein Goethe-Autograph untergeschoben wurde, also quasi ein vermeintlicher Diebstahl, wer hatte da welche Interessen?
Ja.
Und also das wäre so ganz konkret, aber natürlich interessiert auch wirklich, also wie wurde das Weimarer oder das klassische Erbe jeweils vielleicht auch instrumentalisiert, politisch auch aufgeladen? Und da sind wir wieder auch beim Deutschen Literaturarchiv. Also, dass wir jetzt diese Schwerpunkte haben, Weimar und Marbach, ist natürlich eine Folge auch dieser deutsch-deutschen Teilung. Und das erhoffe ich mir auch in diesen Akten, zum Beispiel den Verwaltungsausschuss zu dieser großen Edition Schiller Nationalausgabe. Der setzte sich ja immer paritätisch zusammen. Und wie wurde da eigentlich miteinander agiert? Mhm. Man weiß auch, dass auch in den mittleren Diensten die Stasi natürlich immer mit dabei war im Raum. Wie viel Einfluss gab es da politisch? Wir haben aber auch langjährige Archivdirektoren wie Karl-Heinz Hahn, haben aber auch versucht, unter diesen schwierigen Umständen, aber auch im Sinne der Sache, positiv zu agieren. Ja? Mhm. Also, und ich glaube, und deswegen liegt mir das auch so am Herzen, man kann da auch nochmal schauen, wie hat man in der Zeit miteinander gelebt, wie hat man bestimmte Dinge auch jenseits starrer Grenzen und Repressalien, aber auch positiv voranbringen können. Mhm. Ja? Also es war, glaube ich, viel. Also die Ausgabe hätte gar nicht zu Ende geführt werden können, wenn man sich dort zerstritten hätte oder unter den Vorgaben, also da auch quasi kulturell eine Mauer aufgebaut hätte.
Also definitiv eine Zusammenarbeit mit vielen Hürden, aber hat ja dennoch irgendwie stattgefunden. Genau. Das ist sicherlich eine spannende Aufgabe. Wir sehen also wieder, dass das, was in der Vergangenheit liegt, auch für die Zukunft noch viele Fragen aufwirft und viel Arbeit auch aufwirft. Zu Gast heute bei MDR Kultur trifft ist Christian Hein, Direktor des Goethe- und Schiller-Archivs in Weimar. Herr Hein, wir haben jetzt eben schon so einen Einblick darin bekommen, dass ein Archiv es natürlich mit Erinnerung und Erinnerungskultur zu tun hat und dafür zuständig ist, was erinnern wir bzw. was bewahren wir auf und was müssen wir vielleicht auch wegtun. Nun ist es aber auch so, dass Sie als demokratisches Bildungsinstitut dann doch auch nochmal selber Stellung bezogen haben. Ich erinnere an die Bewegung Weltoffenes Thüringen. Sie hatten ein Plakat am Zaun des Goethe- und Schiller-Archivs hängen und daran entspann sich dann eine Geschichte, eine Art Konfrontation. Können Sie das nochmal erzählen?
Ja, wir haben uns bei dem Weltoffenen Thüringen, bei dieser Erklärung, sowohl als GSA, aber auch insbesondere als Klassikstiftung, zu der wir ja gehören, beteiligt. Und wir haben ganz konkret am Goethe- und Schiller-Archiv, auch vor dem Stadtschloss, ein Goethe-Zitat plakatiert, bei uns vor dem Archiv am Zaun. Und zwar das Goethe-Zitat aus Goethes westöstlichem Divan: Das Land, das die Fremden nicht schützt, geht bald unter. Das ist ein Zitat aus dem westöstlichen Divan, aus den Noten und Abhandlungen. Und es ist auch ausgewiesen mit Goethe und ein QR-Code wird sie dann noch weiterführen zu den bibliografischen Angaben. Wir haben dann eines Morgens festgestellt, dass dieses Plakat beschädigt war. Und zwar hat dort jemand das Wort das nicht herausgeschnitten, sodass man dort las: Ein Land, das die Fremden schützt, geht bald unter. Mhm. Also sozusagen eine völlige Umkehrung, dieses Zitat. Und nun ist es so, dass das immer wieder mal auch gezeigt wird und genommen wird, um sich zu positionieren. Und ich sehe da Archive in Verantwortung. Also zum einen ist dieser Vorgang, den wir aber auch gar nicht groß nochmal aufbereitet haben, da gab es dann also die Anzeige bei der Polizei. Aber der Vorgang, dass sozusagen Zitate verunstaltet werden, dass Dinge umgedreht werden, ist etwas, wofür Archive auf keinen Fall stehen, sondern wir stehen dafür, dass wir die Authentizität von Zitaten nachweisen. Und hier ist es ganz spannend. Also auch, und da sehen wir wieder, dass man da sehr genau arbeiten muss. Also wenn Sie Goethe lesen und den Divan und die Noten und Abhandlungen, werden Sie zu der Stelle kommen, dass es wiederum selber ein Zitat ist eines persischen Außenministers zu der damaligen Zeit. Goethe muss den Brief gekannt haben, hat vermutlich auch noch die Übersetzung verändert, hat aber dieses Zitat aufgenommen in seinen Divan. Und dazu würde ich sagen, genau dafür sind Archive da, dass man auch natürlich davor und danach bei diesem Zitat lesen kann. Und man kann auf jeden Fall in die Diskussion gehen, welche Fremden sind hier gemeint? Sind es Vorüberziehende? Sind es Kaufleute? In welchem Kontext steht es eigentlich? Und da bin ich der Meinung, genau dafür sind Gedächtnisinstitutionen da, ins Gespräch zu kommen. Wofür wir aber nicht stehen und was wir auf keinen Fall zulassen dürfen, ist, dass Zitate verunstaltet werden, dass sie umgekehrt werden, dass sie in anderen Sinnzusammenhängen auftauchen. Und dafür möchte ich auch das Archiv öffnen. Und so verstehen wir uns auch und auch als Klassikstiftung. Wir wollen genau diese Gesprächsräume öffnen und dort ins Gespräch kommen. Ja, wie ist das mit den Fremden? Was ist das für ein Fremdheitsbegriff? Sicherlich ist jedes Zitat, das Sie hinstellen, immer ein Ausschnitt und Sie müssen den Kontext finden oder mitbedenken. Und dafür stehen wir. Wir haben dort den QR-Code und dort wird dann genau verwiesen, Noten und Abhandlungen. Es wird auf den persischen Außenminister verwiesen, sodass Sie selber sich ein Bild machen können und vor allen Dingen nicht nur ein Bild machen können. Wir wollen mit den Menschen ins Gespräch kommen, mhm. Ja, weil das ist ja das Spannende.
Dann war ja sozusagen diese Aktion mit dem Plakat, wer auch immer das jetzt konkret gemacht hat, ist da ja eigentlich ganz schön gegen die Wand gelaufen, weil er sich eigentlich da mit einer Institution auseinandergesetzt hat, gegen die er wahrscheinlich keine Chance hat. Sie konnten ja quasi das Negative ins Gute verkehren.
Genau, also und was eben traurig ist, dass wir nicht ins Gespräch kommen, dass die Menschen nicht aus der Anonymität kommen. Mhm. Wir haben Tatsache vielleicht, das hatte jetzt nichts mit dem Goethe-Zitat zu tun, wir haben auch Menschen, die dann auch sich sehr klar bekennen und auch sagen, ich traue mich unter Umständen nicht, meine Meinung zu äußern. Das gibt auch solche Meldungen, wo ich dann aber ganz bewusst auch zurückschreibe und sage, bitte kommen Sie in unsere Veranstaltung, kommen Sie ins Archiv, kommen Sie in die Klassikstiftung. Wir sind der Ort, wo wir ins Gespräch kommen und wo wir auf Grundlage quellengesättigt und mit Blick auf die Literatur der damaligen Zeit auch einordnend bestimmte Dinge im Kontext der Zeit zu verstehen, ins Gespräch kommen. Ja, solange wir uns dort darauf einigen, können wir über alles reflektieren, nachdenken. Aber auf keinen Fall werden wir Dinge aus dem Kontext reißen oder werden Zitate verändern. Nur ganz kurz bei dem Goethe-Zitat. Also das eine war sozusagen die Veränderung am Plakat. Es gibt dann auch immer mal wieder Hinweise, also es sei kein Goethe-Zitat und nehmen Sie das weg und bis hin zur Androhung von strafrechtlichen Folgen, weil man sich dann irgendwie an die Staatsanwaltschaft wenden würde. Ja, also das...
Die Provenienz von Zitaten genau, mit dem also Goethe- und Schiller-Archiv zu streiten, ist richtig, eine interessante
so
Aufgabe.
So ist es vorher mal. Und wir machen uns dann aber auch die Mühe und das wird dann genauso noch ausdifferenziert. Ja, es ist ein persischer Minister gewesen, der das geschrieben hat. Goethe hat es vermutlich auch nochmal anders eingebettet, kontextualisiert. Das dröseln dann meine Kolleginnen und Kollegen sehr genau auf und ja, diese Mühe machen wir uns, um eben dann auch den Diskurs, in den wir treten wollen, gut führen zu können.
Sie haben ja ursprünglich in jener Geschichte Germanistik und Erziehungswissenschaften studiert und ich lese daraus, Sie wollten wohl Gymnasiallehrer werden, oder?
Genau.
Ich denke, die Schulen hätten sich gefreut. Wie kam es jetzt zu der anderen Entscheidung?
Ich höre das tatsächlich nicht das erste Mal, Frau Hämmerling. Auch meine Rhetorik-Seminarleiterin meinte dann, als ich gesagt, naja, ich gehe erstmal noch, ich bleibe mal an der Uni und will in den Sonderforschungsbereich. Ereignis war mal jener, ein ganz toller Sonderforschungsbereich, die dann auch meinte, naja, es müssen aber auch ein paar Leute in die Schule gehen. Da bin ich tatsächlich zu sehr Historiker. Und wenn man so will, ich habe sehr viel Glück gehabt. Normalerweise müssen Sie ein Archivreferendariat absolvieren. Das sind ganz genau vorgeschriebene Wege in die Staatsarchive. Und das Literaturarchiv ist so ein Archiv, ich sag mal, da kommen Sie auch mit einer sehr guten Ausbildung und mit einem, wenn Sie da ein ganz starkes Interesse dran haben und auch sich für die Bestände interessieren, ohne diese ganz starre Ausbildung rein. Und das war für mich der erste Glückstreffer, ich sage immer der Sechser im Lotto, dass ich nach der Promotion eben eine Mitarbeiterstelle am Goethe- und Schiller-Archiv eröffnete. Und ich dachte, naja, der Ausschreibungstext hört sich spannend an. Das habe ich doch eigentlich auch in der Promotion die ganze Zeit gemacht. Ich habe am Bestand von Johannes Daniel Falk gearbeitet, der vielleicht bekannt ist durch die erste Strophe vom Odo Fröhliche. Ansonsten war er sozusagen Autor der zweiten Reihe, hat sich in den napoleonischen Kriegen um die Jugendfürsorge verdient gemacht. Und also lange Rede, kurzer Sinn, es war ein Glücksfall und ich bereue diese Entscheidung nicht. Ich gehöre zu den Menschen, die jeden Morgen und auch montags morgens furchtbar gern auf Arbeit gehen. Ich kann es leider nur so sagen.
Das ist doch mal schön zu hören.
Und ja, also es ist wirklich, ich freue mich jeden Tag und es gibt nichts Schöneres, als an diesem Ort, an diesem Archiv zu arbeiten.
Können Sie sich noch so an den ersten Tag erinnern, an dem Sie durch dieses Archiv gegangen sind? Ich kann nur kurz einen Vergleich. Ich kann mich an den ersten Tag erinnern, an dem ich durch die Bibliotheca Albertina in Leipzig gegangen bin. Das war ein wahnsinniges Kribbeln im Bauch. Können Sie sich daran erinnern?
Das war ganz interessant. Mein Dienstbeginn fiel genau in die Zeit, als das Archiv ausquartiert war. Es wurde gerade saniert, sodass wir in der Stolbenstraße in Weimar, das war ein altes Gebäude der Staatsbank, einquartiert waren. Das hatte eine ganz eigene Anmutung, sodass dann es dauerte dann anderthalb Jahre, bis ich überhaupt in das eigentliche Gebäude dann eingezogen bin. Was wiederum natürlich einen anderen Charme hatte als das Gebäude, das ich noch als Nutzer kannte. Es war viel heller und freundlicher auf einmal. Die Wegeführung war teilweise anders, Räume waren versetzt. Und ich habe das manchmal immer noch, dieses Gefühl. Also es ist, wenn Sie diesen Bau sehen und auch die Terrasse davor, wir sprechen immer von der schönsten Terrasse Weimars, da kommt jetzt auch wieder der Historiker und vielleicht ein Stück weit der Geschichtslehrer durch. Ich mache da immer Werbung, wenn ich Gäste da auf der Terrasse begrüße. Die Terrasse oberhalb der Ilm und Sie blicken in die Stadt Weimar hinein. Sie können dort die gesamte deutsche Geschichte einmal durchdeklinieren. Von der Reformation, Sie haben das Stadtschloss, Sie haben die Herderkirche, Sie haben ein Stück vom Nationaltheater, Sie haben den Lang Jakob, also diese DDR-Architektur, was jetzt als Studentenwohnheim genutzt wird. Sie haben ein Stück vom Atrium, das ist ja die nationalsozialistische Architektur, das große Gauforum, das jetzt ganz anders verwendet wird. Und wenn die Bäume nicht belaubt sind, haben Sie auch den Blick zum Mahnmal von Buchen. Wald. Also Sie können dort alles durchdeklinieren und sowohl dieser Blick in die Stadt als auch dieses Gebäude, ich habe häufig diesen schönen Moment, dass ich sage, wie dankbar kann ich doch sein, hier zu arbeiten und gleichzeitig, und da kommen wir auf die Eingangsfragen, Sie haben als Archivar und als Historiker Verantwortung für die Gegenwart und aktuell für die Objekte. Und wir müssen sehr genau überlegen, beispielsweise auch wenn wir den Faust II jetzt zeigen in den Kuratorinnenführungen, wir bewahren diese Sachen nicht für uns auf, sondern für die nachfolgenden Generationen. Mhm. Ja, und dieses Bewusstsein, ich habe Verantwortung für alle, die nach mir kommen, dass die diese Schätze genauso vor sich liegen haben werden, das ist dann auch natürlich eine Verantwortung, die wir als Team meistern wollen. Aber es ist wirklich immer wieder ein tolles Arbeiten.
Es ist spannend, dass Sie diese Aufgabe machen, auch angesichts der Biografie, die Sie ja mit vielen Menschen teilen. Sie haben noch 7 Jahre lang die DDR mitbekommen. Dann eben die große Transformation. Wir haben dieser Tage viel über die DNA des Ostens gesprochen und auch darüber, was kann denn das eigentlich sein? Was würden Sie denn sagen? Was ist bei Ihnen in der DNA? Die DDR, die ja auch in der Familie sicherlich einfach präsent ist, oder dieser Transformationsmensch? Wo sind Sie da?
Genau, ich war 7 Jahre alt, als die Mauer fiel, und Sie haben vollkommen recht. DNA ist ja auch die Frage, wer prägt diese DNA? Da sind natürlich viele in den 7 Jahren, also ich habe natürlich eine eigene Wahrnehmung, und die ist so als Kind, ich habe durchweg positive Erinnerungen. Es gab so ein paar schräge Situationen, wo ich denke, jetzt im Nachhinein, es war offensichtlich auch sehr differenziert, also vielleicht nur ganz kurz, als der Klassensprecher gewählt wurde, werden sicherlich einige doch wissen, sozusagen, also es war keine Wahl, und das war mir erst im Nachhinein klar, sondern es wurden irgendwie die 3 Besten der Klasse in einen Lostopf getan und es wurde ausgelost. Also so kleine Dinge. Ich glaube aber, diese DNA ist geprägt aus der Zeit danach, aus Erzählungen auch aus der Familie, aus dem Freundeskreis. Und sie führt aber dazu, dass ich glaube, und das macht uns sicherlich aus, die wir auch sozusagen die Gnade der späten Geburt hatten und noch ein Stück erlebt haben und dann aber ja in einem ganz anderen Deutschland groß geworden sind oder in einer anderen Wirklichkeit. Ich glaube, wir haben da eine Antenne dafür. Und das unterscheidet uns vielleicht von anderen, wo es also auch diese familiären Bezüge nicht gibt, diese eigene Erfahrung. Weswegen ich auch ganz stark an diesem Bestand der nationalen Forschung und Gedenkstätten interessiert bin. Also den hat ja bisher niemand so stärker an den Blick genommen. Natürlich muss man auch ein bisschen Abstand haben, das ist vielleicht die richtige Zeit. Und dann ist es, glaube ich, auch so, ich bin ja in Guben aufgewachsen. Ich sehe natürlich auch bestimmte, wie soll ich sagen, also auch innerhalb des Ostens verschiedene Strukturen. Also Sie können Jena und Weimar und Erfurt, also wenn Sie sich dort aufhalten, haben Sie eine Bubble, wo Sie sich dann auch sagen, na wie ist das, ich brauche wirklich kein Auto und hier fährt doch der Nahverkehr. Und wenn Sie aber nach Guben kommen oder in die Niederlausitz, wo die Strukturen jetzt nochmal auch mit dem Ende des Tagebaus sich ganz anders aufstellen, wo Sie sofort verstehen, jetzt kommt wieder ein Transformationsprozess, den wir durchmachen.
Alles sehr nah beieinander auch. Ne?
Also das kann ich gut nachvollziehen. Und ich glaube, vielleicht ist das, was uns ausmacht, dass wir eben dafür eine Antenne haben und damit viel besser umgehen können als jemand, der das biografisch nicht so erfahren hat.
Christian Hein ist heute zu Gast bei MDR Kultur trifft.
The search of that well-known sadness, and I have to sit down for a while. My fingers all the time.
Assassin, mais les plis de ton corps sont plus dangereux encore. Tu me prends par la main, tu promènes mes phalanges, et nous dérangeons les anges endormis sur ce chemin. Tu t'assois sur mon chapeau, tu n'écrases pas tes mégots, tu siffles mon cognac et ton rire est démoniaque. Tu viens frapper un grand coup dans ma vie de hibou, mais pour tes beaux yeux bijoux mon cœur fait le jacques. Bijou est dans la vis de l'escalier de service, elle vient frapper à la porte de ma vie de cloporte. Et même si elle me propose ce que durent les roses, ben je troque mon bouquin pour le lit à baldaquin. Tu viens chez moi, tu m'enfumes, tu me traites de vieux légumes, tu siffles mon cognac et ton rire est démoniaque. Tu viens frapper un grand coup dans ma vie de hibou, mais pour tes beaux yeux bijoux mon cœur fait le jacques. Escalier de service, elle vient frapper toc 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 dans ma vie de cloporte. Dans mon petit licage, tu m'apportes des oranges avec cette allure étrange qui fait parler les voisins. Tu mets ton doigt sur l'œilleton, tu me traites de vieux crouton, tu siffles mon cognac et ton rire est démoniaque. Tu viens frapper un grand coup dans ma vie de hibou, mais pour tes beaux yeux bijoux mon cœur fait le jacques. Et sous les couvertures j'alterne les lectures, un poème d'Edgar Poe avec celui de ta peau. Cette fois je fais ma prière et je fume la dernière au genou de mon bourreau en pleurant comme un veau. Tu t'assois sur mon chapeau, tu n'écrases pas tes mégots, tu mets le feu à la chambre, tout est réduit en cendres. De ma vie de hibou il ne reste rien du tout, et pour tes beaux yeux bijoux mon cœur fait le jacques.
MDR Kultur trifft. Trifft Christian Hein, Direktor des Goethe- und Schiller-Archivs in Weimar. Also wir haben Themen, die Jahrhunderte überspannen. Genau. Und jetzt wissen wir ja, während der einen Ausstellung ist schon vor der nächsten.
Genau.
Im nächsten Jahr, was kommt da auf Sie zu?
Genau, wir bleiben noch bei Goethe. Das große Themenjahr sozusagen, das da davor steht. Wir werden uns mit dem Weltdokumentenerbe Goethe beschäftigen. Seit 2001 gehört der Goethe-Nachlass zum Weltdokumentenerbe der UNESCO. Es verpflichtet uns, diesen Nachlass ganz besonders zu erschließen, zu digitalisieren, aber auch zu präsentieren. Und wir wollen dieses Jubiläum zum Anlass nehmen, um zu zeigen, wie Goethe, wenn man so will, als erster Archivar seines eigenen Archivs, er war ja gelernter Jurist, hatte also Aktenführung, alles ganz genau gelernt, er hat auch seine Briefe in Aktenstößen geordnet, wie er seinen Nachlass gerade in den späteren Jahren, ab den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts, sehr genau aufgebaut hat und geordnet hat. Und gleichzeitig werden wir aber auch zeigen, wie der junge Goethe, aber auch der alte Goethe immer wieder, da kommen wir auf diesen Begriff der Kassation, in seinen Nachlass eingegriffen hat. Er hat Briefe, bevor er nach Italien verreist ist, verbrannt. Er hat es später bedauert. Und Er hat sehr genau schon zu Lebzeiten dafür gesorgt, dass die Dinge überliefert werden, die wir überliefert bekommen sollen.
Also ein Erinnerungsmacher.
Ein Erinnerungsmacher. Er hat das erste Findbuch für seinen eigenen Nachlass schreiben lassen. Auch die autobiografischen Schriften in den letzten Lebensjahrzehnten, da war er sehr genau, sehr präzise, hat er daran gearbeitet. Aber auch wir, die wir mit den Nachlässen arbeiten, wir sehen natürlich auch die Spuren, also wo fehlen Dinge und Dinge, die manchmal auch wieder auftauchen oder woanders auftauchen. Man sieht dann auch, wo gehören Dinge zusammen. Also eine ganz spannende Geschichte. Und vor allen Dingen auch, wir werden auch den Blick weiten, wir haben Zeitgenossen ihn wahrgenommen. Mhm. Das ist ganz spannend. Er ist nicht immer nur der Große und der Heroe, sondern auch, es wird beschrieben, ihm fehlten schon in den 60er Jahren seines Lebens Schneidezähne. Wir haben manchmal Beschreibungen, er sei nur sozusagen ein menschliches Elend teilweise. Das ist sicherlich immer zu perspektivieren. Und dann fragen wir auch, und das wird auch spannend, wir werden uns sozusagen auch mit einem Aufruf an die Gegenwart richten. Wo ist dein Goethe heute? Und wir wollen einen Aufruf starten, sozusagen Goethe-Straße, Goethe-Orte, Goethe-Plätze zu fotografieren und dann zu fragen, was sagt uns Goethe eigentlich heute?
Es ist eine schier unerschöpfliche Kombination von Dingen, Möglichkeiten, Themen, die Sie dort in Ihrem Haus haben. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Christian Hein, er ist der Direktor des Goethe- und Schiller-Archivs in Weimar. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank.
Das war MDR Kultur trifft in der Redaktion von Angelika Zapf, Moderation Julia Hämmerling. Und in der kommenden Woche ist Sven Jone zu Gast. Er ist Fotokünstler, studierte an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig, lebt heute in Berlin und der beeindruckte in den vergangenen Jahren mit Ausstellungen wie Heilpflanzen im Todesstreifen oder Lieber Wladimir Putin im Albertinum Dresden oder auch das sowjetische Hauptquartier im Kunstmuseum Magdeburg.
Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek.